Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der oberösterreichische Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerd Schneeweiß. Mein heutiger Gast ist der Linzer Antiquitätenhändler Cajetan Meyerwürger. Der Handel mit Antiken gilt heutzutage allerdings als totgesagt. Aber vielleicht leben Totgesagte ja doch wirklich länger. Mit ihm, mit Cajetan Meyerwürger, will ich in die facettenreiche Welt der Antiquitäten einsteigen und wir wollen herausfinden, wie sich der Markt heutzutage entwickelt hat. Zuerst aber möchte ich meinen Gast fragen, ob wir nicht doch besser du zueinander sagen wollen, auf gut Oberösterreich sozusagen. Cajetan, passt das für dich?
Ja. Hallo Gerd, sehr gerne. Können wir gern beim Du bleiben?
Na prima. Danke und nochmal ein herzliches Willkommen. Cajetan, heute bist du Antiquitätenhändler, aber das war ja nicht immer so. Wie war denn dein Berufsweg davor?
Naja, ich habe lange Zeit meines Lebens, also für mich lange Zeit, 5 Jahre lang im Landestheater Linz gearbeitet. Das habe ich recht gern gemacht und
mit Als was hast du da gearbeitet?
Bei der Bühnentechnik, Abteilung Bühnentechnik. Zum Schluss war ich Maschinenmeister. Das hat mir zu der Zeit recht Spaß gemacht.
Also hinter der Bühne?
Genau, ja.
Und 5 Jahre, also das ist eine lange Zeit. Das war, es klingt so, als wärst du da fest gesattelt gewesen.
Zu der Zeit war das genau das, was ich machen wollte, so die Erfüllung eines Traumes, weil mir das Theater, die Welt an sich, die Musik sehr Spaß gemacht hat zu der Zeit. Irgendwann habe ich dann entschlossen, dass ich was Neues machen muss, dass ich nicht ewig lang im Theater bleiben kann.
Und ist dann gleich die Idee herangereift, sich mit Antiken zu beschäftigen? Wolltest du schon immer Antiquitätenhändler werden oder wie ist das zustande gekommen oder wie lange hat das gedauert?
Naja, zu dem Zeitpunkt habe ich schon neben meinem Hauptberuf bin ich gern auf Märkte gegangen, habe mich damit beschäftigt, Auktionskataloge.
Also Flohmärkte und Antikmärkte.
Genau, ja.
Okay. Was ist dein Lehrberuf?
Ich habe nach der Volksschule, Hauptschule, habe ich ein HTL besucht in Steyr für Kunsthandwerk. Habe dort gelernt, Kunstschmied und Metallplastiker. Bin dort auch mit Goldschmieden und Graveuren einen Zweig gegangen. Dadurch habe ich ein bisschen was schon mitgekriegt von Verarbeitungstechniken, Technologie, den Edelmetallen an sich, was ja jetzt ein Hauptbereich ist von meinem Handeln im Geschäft.
Okay. Das heißt, die Idee dann nach dem Landestheater hat sich so langsam vom Hobby der Antiquitäten, kann man das so sagen?
Genau, das hat sich entwickelt. Das war ein Prozess, der über circa 10 Jahre gegangen ist, wo das auch in meinem Kopf gereift ist, dass es das ist, was ich machen möchte.
Okay, jetzt wissen wir, du hast vor gut einem Jahr ein Antiquitätengeschäft in Linz eröffnet, in der Bischofsstraße. Früher mal die größte Ansammlung von Antiquitätengeschäften gab es, kann ich mich noch gut dran erinnern, vor 20, 25 Jahren war in der Bischofsstraße. Heute sind da relativ wenig Geschäfte. Und du hast eins neu eröffnet. Ich habe es oben schon gesagt, in einer Zeit, in der ja riesige Flohmärkte und große Antiquitätenmessen zumindest sehr viel weniger geworden sind. Die Nachfrage nach Antiquitäten scheint abzunehmen. Und in Folge haben ja immer mehr Antiquitätenhändler die Pforten ihrer Geschäfte geschlossen. Das hat dich aber nicht davon abgehalten, doch jetzt dein eigenes Antiquitätengeschäft zu eröffnen. War das ein Sprung ins kalte Wasser?
Definitiv, ja. Vor jedem Erfolg steht der Versuch, dass man es einfach macht und, wie du sagst, ins kalte Wasser springt. Für mich war das zu dem Zeitpunkt relativ riskant, weil ich alles auf eine Karte gesetzt habe. Ich habe das nicht neu eröffnet, sondern übernommen. Mein Vorgänger hat das 45 Jahre lang geführt, Antiquitäten zum Taubenschlag. Und ich habe das im Mai 2024 dann übernommen, diese Firma.
Wie alt warst du da?
War 34 Jahre alt.
34 Jahre alt.
Ja, genau.
Also du hast es selbst auch als Sprung ins kalte Wasser empfunden. Warst du vorher schon als Unternehmer tätig im Bereich Antiquitäten? Oder erst war die Geschäftsgründung der Beginn oder gab es da vorher schon etwas?
Ich habe mich vorher schon mit dem Handel beschäftigt und habe halt hauptsächlich auf Märkten und Messen und auch auf Online-Plattformen, so wie eBay zum Beispiel, mit Schmuck auch gehandelt und mit Silbergegenständen.
Also da auch schon eingekauft, verkauft.
Ja.
Wo bekommt ein Antiquitätenhändler seine Ware her?
Unterschiedlich. Wie gesagt, ich bin viel unterwegs auf Märkte und Messen. Das fängt vom kleinen Hausflohmarkt an bis zu großen Antiquitätenmessen. Manchmal habe ich auch Glück und kann Verlassenschaften kaufen. Manchmal nimmt das recht große Ausmaße an, so den Inhalt einer Wohnung oder eines Hauses, in seltenen Fällen natürlich.
Das muss man aber aktiv suchen. Die Leute werden ja nicht zu dir kommen und werden sagen, willst du mein Hausrat kaufen, also die Wohnungsauflösung, oder doch?
Naja, früher habe ich das aktiv suchen müssen. Mittlerweile habe ich das Glück, dass auch Menschen zu mir ins Geschäft kommen und fragen, Sie, Herr Maiwiger, was soll ich denn machen mit den Sachen? Ich habe da geerbt oder mein Vater hat gesammelt oder irgendetwas dergleichen und da kommt dann ich ins Spiel.
Da war es ja sicher hilfreich, dass du ein bestehendes Geschäft übernommen hast. Also kommt dann deren Kundenstamm, sind die bald weiter zu dir gekommen?
Naja, so grundsätzlich die Kunden, traue ich mir zu sagen, dass ich den Großteil halten habe können. Natürlich nicht alle, weil ich bin jetzt nicht mein Vorgänger, ich bin eine individuelle Person und habe auch ein bisschen einen anderen Stil, was das Handeln oder das Dekorieren angeht. Ich sagte immer gern zeitgenössisch adaptieren, weil modernisieren, das wäre der falsche Ausdruck jetzt für einen Antiquitätenhandel.
Das Angebot vorher im Taubenschlag an Antiquitäten, war das das gleiche, was du heute anbietest oder hast du das Angebot, das Sortiment verändert?
Sehr ähnlich vom Sortiment, das stimmt. Was ich weniger habe wie mein Vorgänger sind Möbel, weil der Möbelmarkt momentan gerade sehr, sehr schwierig ist. Also ich habe eher Kleinantiquitäten, Sammlungsgegenstände. Bei den Möbel beschränke ich mich auf Kleinmöbel. Also alles, was ich selber tragen kann, alles, was ich selber in meinen Kostenwagen reinkriege, das kommt bei mir ans Geschäft.
Du bist ja eine One-Man-Show. Du hast keinen Verkäufer, du hast keinen Partner.
Das stimmt.
Du bist ja alleine.
Ja, das Einzige, wo ich Hilfe brauche, wo ich outsourcen muss, ist Steuerberatungskanzlei. Das macht jemand anderer. Das kann ich auch
das
nicht alleine.
Halt auch,
da habe ich mir Hilfe suchen müssen. Ja.
Die Bischofsstraße ist ja touristisch ganz gut erschlossen. Wer sind denn deine Kunden?
Von bis, also das kann ich jetzt gar nicht so in einem sagen. Da sind die Schüler zum Beispiel, die vom Schulweg im Schaufenster schauen und Interesse jetzt zum Beispiel in einem Ring oder Ohrringe haben. Was sich abzeichnet als Muster sind Menschen, die frisch in Pension sind und entweder schon lange sammeln oder das Sammeln gerade erst beginnen.
Also wirklich sehr junge Menschen, Schüler?
Auch, ja, durchaus. Ja. Ich versuche ja auch Sachen oder kleine Antiquitäten jetzt, das fängt beim Modeschmuck zum Beispiel an, Sachen ab 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro auch bewusst im Sortiment zu halten.
Okay, also es erschwinglich zu machen. Kommt jemand rein und kauft was für 1 Euro?
Wenn man jetzt von außen nur die Schaufenster oder die Fassade betrachtet, könnte man trügerischerweise schnell den Eindruck gewinnen, ja, da ist alles teuer, da brauche ich gar nicht reingehen, weil das kann ich mir sowieso nicht leisten. Mit dem versuche ich das ein bisschen aufzubrechen, weil Antiquitäten können auch sehr schön sein, aber müssen nicht immer gleich teuer sein.
Nochmal ein Sprung zurück, ist mir jetzt eingefallen, weil Schüler sind ja meistens auch sehr jung. Wann bist du das erste Mal mit Antiquitäten, mit Altem in Berührung gekommen als ganz junger Mensch? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis?
Naja, ich bin jetzt auch schon Mitte 30 und
ganz früh zurück.
Spielzeug, mit so dem mit ich als Kind gespielt habe, das gilt ja heutzutage schon als Collectibles, also als Sammelgegenstände. Und dahin bewegt sich auch der Markt irgendwo von den herkömmlichen Antiquitäten zu den Sammlungsgegenständen, die halt in der heutigen Zeit moderner und gesuchter werden.
Okay. Zu Anfang, ich habe ja behauptet, der Antiquitätenhandel wäre totgesagt und dann aber auch die Frage gestellt, vielleicht lebt es ja doch länger. Sind Antiquitäten out oder kommen die wieder oder hat sich nur das Angebot geändert?
Naja, Antiquitätenort, das würde ich so nicht unterschreiben. Unsere Gesellschaft ist im Wandel, die ist sehr, sehr schnelllebig und dadurch auch die Produkte oder die Ware, die die Personen kaufen. Ändert sich heute jetzt, vor 20 Jahren hat man gern einen Biedermeier-Schrank gekauft und hat dafür Höchstpreise bezahlt. Heutzutage kaufen die jungen Leute an den Nintendo 64 Pokémon-Karten. Das meine ich damit, dass sich der Markt Richtung Sammelgegenstände irgendwo verändert auch. Natürlich habe ich auch herkömmliche, normale, unter Anführungszeichen, normale Antiquitäten im Sortiment.
Ja, okay. Spannend. Also das Ganze ist im Wandel. Du verfolgst das sehr eng mit und passt deinen Kurs immer wieder an.
Ja.
Hat sich der Sprung ins kalte Wasser, der das mal vor anderthalb Jahren war, so entwickelt, wie du das gehofft hast?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht klagen. Ich bin sehr froh, dass ich das beruflich machen kann, wo mein Herz ist, wo meine Leidenschaft ist. Ich gehe jeden Tag gerne ins Geschäft rein und es klingt kitschig, aber für mich ist das wirklich die Erfüllung eines Traums. An diesem Traum arbeite ich schon sehr lange.
Tja, hast du als Antiquitätenhändler so ein Fachgebiet, wo du sagst, da bin ich besonders gut?
Naja, was mich schon sehr lange begleitet, ist der Schmuckhandel. Also das ist angefangen beim Modeschmuck, Silberschmuck und Goldschmuck. Vor allem antiken Schmuck, das ist so mein Spezialgebiet, wo ich bewusst auch Ware einkaufe und auch gute und Kunden habe, auf die ich verlasse, Sachen.
Mal ganz ketzerisch andersrum gefragt. Und von welcher Art von Antiquitäten hast du wenig oder vielleicht gar keine Ahnung? Das ist ja ein großes Gebiet.
Es ist ein sehr großes Gebiet, ja. Ich bin der Meinung, dass man im Leben nie ausgelernt hat, dass selbst wenn ich jetzt einmal 80 Jahre alt bin, dass es immer noch was gibt, was ich nicht lernen kann. Gerade als Antiquitätenhändler, weil es die Ware so breit gestreut sein kann, gibt es von einer täglichen Basis Dinge, bei denen ich recherchieren muss, entsprechend Auktionsergebnisse einholen, vielleicht einmal einen Kollegen oder eine Kollegin anrufen, um meine Expertise zu erfragen. Also das erlebe ich sehr oft in meinem Alltag, dass ich mich selber wohl nicht auskenne und erst schlau machen muss.
Das ist die Recherche. Und ist das auch ein gewisser Jagdtrieb, den man dann beim Ankauf hat?
Definitiv, ja.
Ja, also Dinge hinterher zu jagen, etwas zu bekommen, was ein anderer falsch einschätzt und mit eigenem Wissen und eigener Recherche weiterzukommen.
Das auf jeden Fall, ja. Das, was uns allen Menschen innewohnt, seit Menschengedenken, ist ja das Jagen und Sammeln. Und das ist in meinem Beruf recht gut vereint. Sammeln tue ich recht wenig, aber die Jagd nach der guten Ware, die ist halt auf einer täglichen Basis. Ja.
Der Jagdtrieb. Gibt's ein Beispiel, wo du etwas gefunden hast, was du im ersten Augenblick jetzt nicht einschätzen konntest, was du aufgrund eines Gefühls vielleicht dann gekauft hast, ohne zu wissen, was es ist, und dann hinterher feststellt, ich habe doch recht, das war ganz was Tolles. So ein Schnäppchen.
Also ich habe zum Beispiel einmal bei einer Verlassenschaft eine Deckeldose gekauft, die hat meines Wissens zu meinem derzeitigen Wissensstand so gotische Elemente gehabt, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob das wirklich aus der Zeit ist. Schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich eine gotische Deckeldose ist, 15. Jahrhundert.
Eine Deckeldose? Also keine Gebäckdose?
Na, so Scharnierdeckeldose, sagt man so im Fachjargon.
Okay. Und die war dann viel mehr wert?
Definitiv, das hat mich dann selber sehr überrascht.
Das war das Gespür, das ist ja genau das, was ich meine. Ich glaube, das braucht man auch als Antiquitätenhändler. Ja, also wenn man diesen Jagdtrieb hat. Du selbst, bist du auch privat ein manischer Sammler?
Nein, so würde ich mich nicht bezeichnen. Es gibt schon Sachen, die ich sammle, wo ich manchmal ein bisschen schwach werde, sind Armbanduhren, wo ich mir dann ja selbst einreden muss, ja, ich muss ja tragen, damit ich gewährleisten kann oder sicherstellen kann, dass sie auch funktionieren. Und dann erwische ich mich selbst dabei, wie sie länger an meinem Handgelenk bleiben, wie unbedingt nötig und nicht sofort den Weg ins Schaufenster auch
finden. Also das ist dann so ein bisschen zwiegespalten. Ich kaufe was ich auch verkaufen könnte, will es aber eigentlich erstmal privat für mich haben.
Genau, ja.
Das verschwimmt dann wahrscheinlich so ein bisschen.
Die Grenzen, die sind ein bisschen schwammig, ja. Aber ich versuche, kein Sammler zu sein, sondern der Händler zu bleiben, der Ware kauft und verkauft.
Aha. Ja, und wie sieht's bei dir zu Hause aus? Antik oder modern?
Du kannst gerne mal vorbeikommen. Eine Mischung. Ich wohne in einem recht alten Haus, das letzte Mal renoviert worden ist in die 70er, 80er Jahre. Es ist sehr altmodisch. Es wirkt ein bisschen wie bei der Oma daheim, wenn man bei mir reinkommt. Aber so wie es im Geschäft ist, dass halt so viele Artikel oder viele Ware herumsteht und die Wände mit Petersburger Hängung behängt sind, mit lauter Bildern, so ist es bei mir zu Hause nicht.
Was ist eine Petersburger Hängung?
Naja, meines Wissens nach ist es so, wenn man keinen weißen Platz mehr oder keinen freien Platz mehr an der Wand lässt, sondern
also so ganz eng
die Wand quasi ein
Bild neben und Bild nebeneinander, Bild, übereinander.
Über Bild, Unterbild.
Das nennt man, aha. Danke, wieder was gelernt, das ist doch schön. Du bist Antiquitätenhändler, hast mittlerweile doch viel Erfahrung, trotz deiner jungen Zeit. Hast du einen Tipp oder eine Vorstellung, wie man beim Kauf von Antiquitäten heute das auch noch als Investition betrachten könnte? Oder ist das weg? Früher konnte man mit Antiquitäten spekulieren.
Das kann man auch heutzutage noch.
Was wäre das? In welche Richtung? Jetzt hast du ein Beispiel für uns.
Naja, der Markt ist halt in einem stetigen Wandel ein Beispiel.
Oder was würdest du mir raten? Was kann ich jetzt noch besonders oder relativ günstig erwerben, wo man aber sagt, okay, in 5 oder 10 Jahren wird das viel mehr kosten?
Naja, wo man zum Beispiel nicht viel falsch machen kann, ist an Vintage-Uhren, so zwischen den 60ern und den 80ern, Armbanduhren. Wenn man da eine Armbanduhr in einem guten Zustand kauft, die aufbewahrt die nächsten 10, 20, 40 Jahre, dann bin ich mir relativ sicher, dass die an Wert gewinnt.
Das betrifft jetzt Armbanduhren. Wie sieht's? Also früher gab es ja unglaublich viele Uhrensammler, Kommodenuhren, Standuhren, Wanduhren. Ist das immer noch so gefragt?
Meines Wissens noch sind Großuhren am Markt eher schwierig geworden. Natürlich gibt es vereinzelt Fälle, die auch noch sehr gut gehandelt werden. Aber gerade Armbanduhren erleben eine neue Renaissance in der heutigen Zeit, okay. Weil die ganzen Influencer, die ganzen wichtigen Persönlichkeiten in unserer heutigen Zeit, die auch doch die Jungen sehen, die haben alle hochkarätige Uhren an ihrem Handgelenk. Und solange das so bleibt, werden diese Uhren auch weiter modern bleiben und an Wert gewinnen.
Hochkarätig heißt von der Marke her?
Zum Beispiel, ja. Also was gern gekauft wird, sind natürlich Omega oder Rolex zum Beispiel.
Und das sind aber auch, die Influencer tragen die Vintage-Uhren oder gehen die zum Rolex-Händler und kaufen sich eine neue, weil sie so viel Geld haben?
Beides, sowohl als auch. Ja.
Weil wir reden ja mehr von der Vintage-Ware, so 80er Jahre. Ja. Kai, dann hast du in deinem Geschäft ein Lieblingsstück, etwas, was vielleicht sogar besonders viel wert ist. Wo hast du es her und was ist das?
Also mein momentanes Lieblingsstück im Geschäft ist ein Ring. Das ist ein Lady Di Ring, der ist recht wertig gearbeitet. Also der besteht aus 14 Karat Weißgold, hat einen Saphir als Mittelstein und ist umringt, also rundherum, rund um den Saphir sind dann Brillanten, Diamanten im Brillantschliff.
Und das nennt man Lady Diana, Lady Di
Ring. Die Lady Diana hat ja so einen Ring.
Und die sind alle mit einem blauen Stein und
Saphirs, Mittelstein und rundherum Brillanten.
Und das ist dein Lieblingsstück?
Aber das ist momentan mein Lieblingsstück, weil er halt auch von den Steinen her Top-Qualität ist. Die Brillanten sind so 0,2 Karat jeweils und es sind 10 Stück. Also da kommen schon ungefähr 2 Karat zusammen, allein bei den Diamanten.
Okay.
Der hat ein unglaubliches Feuer, also das, den sieht man auch als Laie und denkt sich, wow, was für ein schöner Ring.
Aber du kennst dich natürlich da jetzt besonders gut aus und kannst auch die Qualität und auch die Echtheit der Steine, das kannst du selbst beurteilen.
Ja, also natürlich gibt es auch in meinem Bereich Hilfsmittel. Ich habe auch einen Diamantentester und wenn ich mir wo nicht sicher bin, dann gehe ich zu einem gerichtlich beeidigten Sachverständiger für Farbsteine oder Diamanten, der mir dann das auch schriftlich geben kann.
Das heißt, es kommen auch Leute zu dir, die bieten dir Schmuck an und du schätzt den oder begutachtest ihn?
Ja, also diesen Ring zum Beispiel, den hat eine Privatperson, ein Stammkunde mittlerweile, mir angeboten. Das ist ein Mann, der im Rollstuhl sitzt und der im Pensionsalter ist mittlerweile. Und dieser Ring hat mal seiner Mutter gehört. Und jetzt hat er mir angeboten und ich habe ihn dem dann abgekauft.
Okay. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen in das Privatsegment über. Wollen unsere Hörer ein bisschen wissen, wie Kajetan Meyer-Böger privat tickt. Was machst du, wenn du gerade einmal dich nicht mit Antiquitäten beschäftigst?
Puh, schwierig zu sagen, um ehrlich zu sein. Wenn ich gerade jetzt nicht arbeite und ich arbeite viel in letzter Zeit, ich bin mehr so ein Workaholic, weil ich ja auch meine Arbeit liebe und es gar nicht so als Arbeit sehe. Aber zum Entspannen gehe ich gerne mal schwimmen. Man wird mich ab und zu einmal im Parkbad sehen, zum Beispiel in Linz. Das mache ich ganz gerne, einmal ein paar Längen schwimmen, spazieren gehen, Familie besuchen, Zeit verbringen mit meinen Liebsten. Das mache ich in meiner Freizeit ganz gerne. Ja.
Jeder Mensch hat Vorbilder, egal ob noch lebend oder bereits verstorben. Wen würdest du gern einmal persönlich treffen und was würdest du ihn fragen wollen? Egal, lebend oder tot, kann auch eine Comicfigur sein.
Okay.
Zum Beispiel. Oder vor 400 Jahren in Ägypten existiert das. Also
ich habe mein momentaner Held, der ist sogar noch am Leben. Der ist auch in meinem Alter. Der nennt sich Daniel Preston. Der betreibt einen YouTube-Kanal und der renoviert ein Chateau in Frankreich. Und vor dem habe ich größten Respekt und den beobachte ich schon seit Jahren. Der hat sich so ziemlich alles selbst angeeignet und schafft eigentlich Dinge, die unmöglich sind in meiner Sicht der Dinge und hat keine Angst davor, so große Projekte anzugehen, die einen überfordern können. Vor dem habe ich größten Respekt. Das ist momentan wirklich mein Hero.
Okay, der lebt noch, der ist ungefähr so alt wie du.
Genau.
Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, ihn zu kontaktieren und sagen, hallo, wollen wir mal auf einen Café gehen oder?
Nein, er hat sogar Open Days bei seinem Chateau, wo man wirklich als Viewer, als Zuschauer quasi den besuchen kann. Das habe ich mir schon öfter überlegt, das würde ich wirklich gerne mal tun. Ne?
Naja, dann treffen wir uns das nächste Mal, wenn du ihn besucht hast.
Voll gerne.
Dann erzählst du uns, wie er wirklich ist, wie dein Hero dann wirklich rüberkommt. Lernst du gerade irgendwas Neues?
Auf einer täglichen Basis lerne ich Neues. Sei es jetzt Menschen kennenzulernen, die ich vorher noch nicht kannte. Womit ich viel zu arbeiten habe, ist die soziale Komponente. Natürlich habe ich auch in meinem Geschäft in der Bischofstraße viel Kundenfluss. Darf dort auch viele Gespräche, viel Smalltalk führen. Dort lerne ich wirklich täglich Neues dazu.
Prima. Und was kann man von dir lernen?
Puh, schwierige Frage. Die schwierigste bis dato.
Nein, die überrascht dich nur. Die ist überhaupt nicht schwierig. Du bist ein Mann, ein Mensch, der sehr viel weiß. Und allein das Weitergeben von Wissen ist ja etwas, was man von dir lernen kann.
Nein, vielleicht die Transparenz. Weil wenn jetzt jemand zu mir ins Geschäft kommt und Hausnummer ein antikes Buch hat, dann versuche ich da relativ transparent zu sein und zu sagen, das und das würde ich im Verkauf verlangen, das und das kann ich Ihnen anbieten, damit ich auch noch eine entsprechende Marge habe. Diese Transparenz, die sieht man nicht so oft im Antiquitätenhandel.
Ja, das ist eher unüblich. Also das empfinde ich jetzt als sehr toll, wer das macht. Danke. Die Objektivität. Also ich kenne das anders von früher von Antiquitäten, hat jeder versucht, alles so billig wie möglich zu bekommen und dem anderen, dem Verkäufer dann noch zu suggerieren, dass er den größten Mist dabei hat und den Wert runterzudrücken. Also gratuliere, wenn du das anders machst. Chapeau.
Ich versuche es zumindest. Also wirklich, es klingt mir nicht immer, aber das ist auch was ich gerne ein bisschen verändern würde, dieses Image der Branche, weil
ja.
Es sind nicht alle.
Genau, das würde das Image der Branche ändern. Ja. Wenn alle miteinander fair umgehen, ja, und sagen, pass auf, ich bin Händler, ich kriege für das Teil, kriege ich 100 Euro, ja, ich habe meine Marge darauf, die muss ich haben, weil ich davon ja lebe, ich kann genau, dir ja das und das geben. Ja. Ja, wenn das ist transparent, toll. Also, ja, was wünschst du dir denn beruflich und privat für deine Zukunft?
Fangen wir mal mit dem Schwierigen an, es ist das Private. Ich würde mir über kurz oder lang mal eine eigene Familie wünschen. Ich bin weder verheiratet, noch habe ich Kinder. Das würde ich in den nächsten Jahren gern ändern. Beruflich bin ich eigentlich recht zufrieden, so wie es ist momentan. The sky is the limit.
Was macht dir Angst?
Viele Dinge. Schwierige Frage. Erneut. Was macht mir Angst, wenn ich eine Nacht nicht gut schlafen kann? Das macht mir Angst zum Beispiel.
Was stimmt dich zuversichtlich?
So Gespräche wie die heute mit dir, lieber Gerd, das stimmt mich zuversichtlich.
Dankeschön. Eine sehr persönliche Frage. Glaubst du an Gott?
Ich glaube, ja. Also ich bin überzeugt davon, dass der Glaube uns alle vereint. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an Gott glaube, aber ich bin ein gläubiger Mensch, nichtsdestotrotz. Ja.
Kaetan, eine letzte Frage zum Abschluss hätte ich noch. Das treibt mich persönlich auch um und da ist mir die Meinung von jungen Leuten schon sehr wichtig. Es geht um die KI, künstliche Intelligenz. Was hältst du davon, Freund oder Feind?
Ein bisschen zwiegespalten, sowohl als auch. Natürlich nutze ich die KI auch, jetzt zum Beispiel mit der App Google Lens. Ich will jetzt da keine Werbung machen, aber das ist schon, hat auch meinen Bereich im Antiquitätenhandel so ein bisschen Mini-Revolution ausgelöst, weil halt nicht nur der Händler nachschauen kann, sondern auch die Privatperson. Natürlich braucht man als Händler auch noch Fachliteratur, Werksverzeichnisse, aber das ist, KI ist eine Sache, die halt in allen unseren Lebensbereichen oder in allen Wirtschaftsbereichen auch Einfluss hat. Das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr wichtig und unumgänglich.
Wirklich unumgänglich? Also, was sind denn die Folgen für den Menschen? Ich habe so das Problem damit, dass die KI viele Menschen und menschliche Tätigkeiten ersetzen wird. Nee. Wann übernimmt die KI die Oberhand? Oder sehen das junge Leute wie du doch anders? Also ich bin zutiefst geschockt über den Ausblick, den ich habe.
Das kann ich verstehen und auch zu Teilen nachvollziehen. Solange wir nicht Sklave der KI werden, sondern das umgekehrt ist, dass wir der Herrscher über die KI sind und nicht die KI über uns herrscht, dieses Gleichgewicht müssen wir uns behalten, weil wir sind ja quasi der Vater und die Mutter der KI, wir haben die ja erschaffen. Und dieses Gleichgewicht, das darf sich nicht umdrehen. Falls sich das umdrehen würde, dann würde ich es mit der Angst zu tun bekommen.
Das ist ein schönes Schlusswort, das gefällt mir sehr gut. Kaetan, herzlichen Dank für dein Kommen.
Danke
und vor allem für dieses interessante Gespräch. Es war wirklich toll. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Vielleicht, wenn du in Frankreich warst bei deinem Vorbild. Komm gut nach Hause.
Danke für die Einladung. Baba, ciao.
Damit sind wir am Ende unseres Podcasts Oberösterreich ungefiltert. Ich hoffe natürlich, dass Ihnen dieser Podcast ebenso viel Freude bereitet hat wie mir. Wenn ja, hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre toll. Danke auch dafür. Wiederhören.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.